Der Berliner Journalist und Autor Maxim Leo schreibt Bestseller, zum Beispiel über Alterspubertierende, Es ist nur eine Phase, Hase, zusammen mit Jochen Gutsch, außerdem Drehbücher für den Tatort. Für sein autobiografisches Buch Haltet euer Herz bereit gab es 2011 den Europäischen Buchpreis und die Verfilmung seines Romans Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße ist Ende letztes Jahr ins Kino gekommen. Sein neuer Roman heißt nun Einatmen, Ausatmen und damit ist er in einer guten Woche zu Gast im RBB Kultursalon. Darin bekommen die Leserinnen und Leser es mit der Managerin Marlene Buchholz zu tun. Die ist fachlich wirklich hochkompetent, aber menschlich leider eine Katastrophe. Empathie, Smalltalk, Interesse für andere Menschen kann sie nicht, sieht sie auch keinen Sinn drin. Und nun soll sie auf eine Reise gehen.
Reisen waren für Marlene schon immer eine furchtbare Sache gewesen. Alles ging verloren. Die Gewohnheiten, die Orte, an denen sie sich auskannte, die Menschen, die sie zu ertragen gelernt hatte. Und was sprang dabei heraus? Jede Menge unerfreuliche Überraschungen, seltsame Gerüche, verwirrende Eindrücke, überflüssige Informationen. Es hieß, die Menschen reisten, weil sie neugierig waren. In Wahrheit aber, vermutete Marlene, wollten sie nur ihrem Leben entkommen. Sie warf die hellbraune Reisetasche aufs Bett, öffnete den Kleiderschrank und überlegte, was sie mitnehmen sollte. Sie war seit Ewigkeiten nicht mehr auf dem Land gewesen, hatte auch keine Ahnung, was man anzog, wenn man in so einer bescheuerten Achtsamkeitsanstalt eincheckte. Wahrscheinlich irgendwas aus Filz oder fair gehandelte Batikkleider, aber vermutlich keine Hosenanzüge von Armani, wie sie in ihrem Kleiderschrank hingen.
So beginnt der neue Roman von Maxim Leo, Einatmen, Ausatmen, und ich freue mich sehr, mit ihm spreche ich jetzt. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr Leo, so also stellen Sie zu Beginn Ihres neuen Romans Ihre Hauptprotagonistin Marlene vor und dann erfährt man noch viel mehr über Sie auf den nächsten Seiten und stellt fest, Mann, ist die unsympathisch. Was hat Sie an dieser unangenehmen Frau interessiert?
Ach, ich fand die gar nicht so unsympathisch, weil sie ist natürlich ein bisschen seltsam, ne? und ist nicht besonders sozial kompatibel und hat das ein oder andere Problem mit Menschen zusammenzukommen, aber man versteht ja dann irgendwann auch, warum das alles so ist. Mhm. Also wir begegnen ja oft sehr seltsamen Menschen, die wir vielleicht auch unangenehm finden. Und wenn wir die Geschichte dieser Menschen kennen würden, vielleicht wären wir dann vielleicht etwas verständnisvoller, vielleicht aber auch nicht.
Und diese Reise, von der wir gerade den Anfang gehört haben oder die Vorbereitung, die führt Marlene nun zu einem Achtsamkeitsretreat in Brandenburg. Sie soll die Nachfolgerin ihres Firmenchefs werden, der aber verlangt von ihr, menschlich an sich zu arbeiten. Sie ist effizient und fachlich brillant, aber garstig zu den Mitarbeitern, so geht das nicht weiter. Und jetzt trifft sie dort in Brandenburg auf den Coach mit dem sprechenden Namen Alex Grow. Was ist denn das für ein Typ?
Na, der hat vor 20 Jahren die Coaching Academy in Brandenburg in einem kleinen Schloss gegründet und ist sehr erfolgreich, gilt als Deutschlands bedeutendster, erfolgreichster Coach und hat wahnsinnig viele Mitarbeiter in diesem Schloss, die in so Seidenuniformen durch das Gelände laufen und Atemtherapie anbieten und Ayurveda und Thalassobäder und es gibt 5-Gänge-Menüs und bequeme Apartments, also so ein Ort für Leute, die es zumindest nicht für ausgeschlossen halten, dass Geld glücklich machen kann. Und Alex selbst ist aber seit einiger Zeit so ein bisschen in der Krise, hat Panikattacken bekommen, ist völlig überlastet und glaubt immer weniger selbst an diese Methoden, die er da den anderen beibringen soll, was natürlich für einen Coach eine schwierige Sache ist.
Und nun treffen die beiden aufeinander und man fragt sich irgendwann so ein bisschen, wer coacht hier eigentlich wen, weil Alex scheint eigentlich bisweilen zumindest derjenige zu sein, der eine Therapie deutlich nötiger hat als Marlene. Ist das so gedacht? Vertauschte Welt?
Ja, naja, er ist einfach jemand, man sagt ja oft, die Schuster haben die Schuhe, die am schlechtesten sind. Ne? Mhm. Und so ist es natürlich bei Alex auch so ein bisschen manchmal auch Psychologen trifft, ne, stellt man ja auch fest, dass es einen Grund gibt, warum sie Psychologen sind, ne, dass da irgendwie auch ein gewisses Bedürfnis nach Behandlung vorhanden ist meistens. Und insofern stellen wir uns natürlich immer die Dienstleister so vor, als Menschen, die selber mit allem wunderbar klarkommen, was sie da anbieten, aber das Gegenteil ist ja oft der Fall.
Das ist natürlich irre lustig, diese Academy da in Brandenburg. Sie haben es gerade so ein bisschen beschrieben, ne? Da kann man die tollsten Kurse buchen, wenn man nur genug Geld hat. Waldbaden, Talasso, haben Sie schon gesagt. Der hat sogar einen Pneumologen von der Charité abgeworben, damit er den Klienten bei der Tiefenatmung hilft. Sie fühlen sich in diesen Coach wirklich wunderbar hinein. Kennen Sie solche Settings selbst aus der Innensicht?
Naja, ich wohne ja hier im Prenzlauer Berg, in diesem sozialen Brennpunktbezirk und mittlerweile kriegt man hier, glaube ich, gar keine Wohnung mehr, wenn man nicht Coach ist. Und die Coaches coachen sich gegenseitig, weil nicht mehr genug Leute da sind, die sie coachen können. Und dann wurde auch noch vor ein paar Jahren meine Frau Coach. Und seitdem ist natürlich meine Einsicht in diese Welt noch tiefer geworden. Mhm. Und das ist ja eine interessante Welt, weil das Coaching natürlich interessante Möglichkeiten bietet, die Persönlichkeit zu entwickeln, sich selber auch irgendwie vielleicht ein bisschen deutlicher zu erkennen, das eine oder andere Problem loszuwerden. Und es ist natürlich aber auch eine wahnsinnige Quelle von Humor, weil wenn Leute auf Teufel komm raus glücklich werden wollen, ist es immer auch sehr lustig.
Das heißt, man sollte aber seinen Humor wirklich auch nicht draußen am Nagel aufhängen, wenn man so einen Raum betritt und sich coachen lassen möchte. Das spielt schon auch immer noch eine Rolle, damit es gelingt, oder? Wie sehen Sie das? Wie wichtig ist Humor in so einem Setting?
Nee, es ist halt unfreiwillig komisch, ne? Und das ist halt mal das Allerlustigste. Wenn Leute versuchen, lustig zu sein, kann ja mal gelingen und mal nicht. Aber wenn sie versuchen, überhaupt nicht lustig zu sein, das ist trotzdem sehr komisch. Also ich war zum Beispiel mal bei einer Aufstellung an einem Samstagvormittag im Skyloft hier bei uns gegenüber gleich und zu Trainingszwecken und oder zu Recherchezwecken für mich. Und da ging es um so ein Prenzlauer Berg typisches Problem. Eine Frau zog aus einer 150 Quadratmeter Wohnung in eine 350 Quadratmeter Wohnung und fühlte sich so ein bisschen verloren. Ja, wusste jetzt nicht.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Das Problem, ja, Leben fühlte sich auf einmal so leer und kalt an. Und jetzt war die Frage, warum? Ja, woran liegt's? Und dann wurde eine Aufstellung gemacht, also es wurden alle möglichen Faktoren aufgestellt, als in Form von Personen, die möglicherweise an diesem Zustand schuld sein könnten. Ich war die Küchenzeile, ja, und dann gab es noch alle möglichen anderen, die da eine Rolle spielen könnten.
Wie haben Sie sich gefühlt als Küchenzeile?
Ja, interessant. Also war vorher noch nie eine Küchenzeile gewesen. Und ich kann sagen, ich war es nicht. Also es war, ich weiß gar nicht mehr, wer es dann am Ende war oder was dazu beigetragen hat, dass diese Frau sich auf jeden Fall danach besser gefühlt hat. Und das war schon sehr lustig. Ne? Da stehen da 10 erwachsene Menschen morgens in so einem Raum und ich war die Küchenzeile.
Sie haben gesagt, dieses Buch sollte eine Komödie werden. Nun geht es aber trotzdem auch in die Tiefe. Sie setzen sich da zum Beispiel auch mit Mobbing, mit Übergriffen in so einer großen Firma auseinander. Und Sie nehmen natürlich auch dieses Coachen und so diese Academy schon auch ernst. Wie haben Sie sich damit auseinandergesetzt, auch mit dem Mobbing? Das war Ihnen schon wichtig, da auch drauf einzugehen.
Naja, ich habe mir das Buch ehrlich gesagt viel lustiger vorgestellt, bevor ich es angefangen habe zu schreiben. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr wurde mir klar, dass es A, keinen großen Sinn macht, sich über diese ganze Welt lustig zu machen, weil es ist schon was wirklich ernst zu nehmen ist und was wirklich auch vielen Leuten helfen kann. Und es war immer so eine Gratwanderung, ne, zwischen auf der einen Seite diese Themen sehr ernst zu nehmen und gleichzeitig natürlich den Humor auch zu genießen, der trotzdem da drin steckt. Und Themen wie Mobbing oder auch die Frage, wie bestimmte Leidensprozesse in so einer Familie sich über die Generationen übertragen oder auch ganz generell die Frage, wie verdammt nochmal kann man glücklich werden oder zumindest halbwegs zufrieden. Das sind ja alles Dinge, die schon irgendwie ernst zu nehmen sind.
Und Sie nehmen natürlich auch Ihre Hauptfigur Marlene ernst, genauso wie den Alex Grow. Es spielen ja auch noch eine Rolle später ein Hausmeister und ein Wildschwein. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber durchaus entwickelt sich Marlene doch noch im Verlauf des Buches, was man am Anfang nicht so recht glauben möchte. Wie entwickelt sie sich?
Naja, ich meine, die beiden kommen ja sozusagen in so eine eigentlich unmögliche Ausgangssituation. Sie hat keinen Bock auf diese Achtsamkeits-Academy. Alex Grow, der Coach, hat keinen Bock auf diese Frau, weil er eigentlich nur Leute coacht, die von sich aus gerne sich entwickeln wollen. Das ist eine schöne, dramatische Ausgangsposition. Und dann passieren natürlich Dinge, aber die passieren eher so, ja, auf so eine subkutane Weise und auch gar nicht so sehr in der Academy selbst oder im Coaching-Seminar, sondern das Leben spielt da auf einmal eine Rolle. Mhm. Und Marlene, die bis dahin immer nur von ihrem möblierten Apartment zu ihrem Fitnessstudio und zu ihrer Arbeit gependelt ist und eigentlich nie irgendwas daneben noch erlebt hat, kommt jetzt mit Menschen in Kontakt, die, ja, die einfach für sie erstaunlich normal sind und die sie teilhaben lassen an ihrem Leben, an ihrem Leiden, an ihrer Trauer, an dem, was ihnen so ganz normal begegnet. Und allein dieser Kontakt, dieses Mitleben bei anderen macht was mit ihr.
Und das ist spannend zu lesen. Ich spreche mit dem Autor Maxim Leo auf Radio 3 über seinen neuen Roman Einatmen, Ausatmen und wie er eigentlich zu den Themen kommt, über die er schreibt, das frage ich ihn gleich. Mein Gast heute Morgen hier auf Radio 3, der Autor und Journalist Maxim Leo. Wir sprechen über seinen neuen Roman Einatmen, Ausatmen. Herr Leo, Sie haben gesagt, ich wähle meine Themen nicht nach Trends und sie sind sehr wandlungsfähig. Sie schreiben mal einen Krimi, mal sind das gesellschaftlich relevante Themen, mal die eigene Familiengeschichte. Woher kommen Ihre Themen? Ich glaube, Sie haben mal gesagt, dass ein Thema Ihnen auch am Abendbrottisch zugeflogen ist. Ist das üblich?
Ne, das war jetzt bei Einatmen und Ausatmen so. Mhm. Als meine Frau immer vom Coaching erzählt hat und von ihrer Ausbildung und dann später von ihrer Arbeit, das war halt so, dass ich dachte, ach, das könnte interessant sein. Leichtsinnigerweise hatte sie übrigens auch die Idee gesagt, also, das wäre das nicht was, ein Buch für dich? Und dann hat sie am nächsten Tag das natürlich schon schwer bedauert. Weil sie Angst hat, dass sie da irgendwie seltsam dargestellt wird. Das ist natürlich immer ein Problem, wenn man mit jemandem zusammenlebt, der schreibt, dann wird man unfreiwillig exhibitioniert. Und ansonsten sind es eigentlich immer die Dinge, ja, die mich gerade interessieren. Also die, ja, das, also der Roman davor war ja, ging es um Medikament, was jünger macht. Wir werden jung sein. Jetzt auch nicht erstaunlich für einen mittelalten Mann, dass er davon träumt. Und davor ging es irgendwie um den Held von Bahnhof-Friedrichstraße, eine Hochstapler-Geschichte. Ich bin ein großer Freund von kleinen Lügen und erfundenen Dingen. Mhm. Und
Sie haben eben gerade von
Frau
der...
Sagt immer,
Ihre Frau?
Ja, die sagt immer, dass 20-30% von dem, was ich sage, immer abgezogen werden muss, damit um dann einigermaßen sich der Wahl zu nähern. Und deswegen mag ich auch so Hochstapler-Geschichten. Also es sind immer Dinge, die irgendwie mit mir zu tun haben.
Ein Felix Krull ist auch dabei. Was sagt sie denn zu ihrem neuen Roman jetzt? Ist sie einverstanden?
Ich glaube, sie erträgt ihn.
Ja, das ist ja schon viel. Sie haben eben gerade erzählt vor der Musik von der Aufstellung, die Sie mitgemacht haben, wo eine Frau in ihrer neuen riesengroßen Wohnung nicht so zurechtkam und Sie als Küchenzeile als Statist da gestanden haben und dann haben alle mal reingefühlt, wo es denn hingehen soll. Sind Sie ein neugieriger Mensch und machen auch seltsame Dinge gerne mit, um was zu erfahren und vielleicht auch in den Büchern dann zu verarbeiten?
Ja, total. Ich bin total neugierig. Vor allem habe ich ja auch so eine Altersneugier. Überwinden auch manchmal jetzt Ängste, die vielleicht früher mich nicht erinnert hätten, Dinge zu entdecken. Und mache es jetzt einfach, weil ich denke, ist jetzt eh egal, die Zeit läuft.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Drogen. Also war früher sehr, sehr vorsichtig, was so Drogen angeht, weil ich ein großes Kontrollbedürfnis hatte, immer noch habe. Aber mittlerweile ist die Neugier dann doch größer und vor allem habe ich auch gemerkt, dass es ganz gut ist, wenn man damit erst ein bisschen später anfängt, wenn man dann ein bisschen stabiler im Leben steht und es sind interessante, tolle Erfahrungen, die da so passieren.
Ich hoffe, Sie können das jetzt nicht hier empfehlen für jedermann. Das möge nur eine
Kann
Erfahrung
sein. Jedem empfehlen.
Es kommt drauf an, was es für Drogen sind.
Nein.
Wir stören hier um diese Zeit, 9.24 Uhr, fast schon in Ihre Streibgewohnheiten. Sie arbeiten, sagen Sie, ganz diszipliniert jeden Tag ab 9.30 Uhr. Klingt fast ein bisschen wie Thomas Mann das gemacht hat. Hilft Ihnen das? Warum machen Sie das so?
Ja, ich arbeite wirklich wie so ein Beamter, weil es ist, glaube ich, sehr gefährlich, so nach Tagesform irgendwie zu entscheiden, wann man arbeitet und wann man nicht arbeitet. Und dann einfach klar ist, um 9.30 Uhr sitze ich in meiner Schreibwohnung, also außer heute Morgen, dann stellt sich diese Frage überhaupt nicht, ob man jetzt anfangen soll oder nicht. Und so ein geregelter Tagesablauf ist wahnsinnig hilfreich, um nicht auf Abwege zu kommen und einfach den Plan zu erfüllen. Mhm. Mein Plan ist 3 Seiten am Tag und das muss geschafft werden. Und wenn nicht, dann ist die Laune richtig schlecht.
Wann ist ein Schreibtag ein guter Tag für Sie gewesen?
Na, eigentlich immer erst am nächsten Tag, weil man dann sehen kann, was am Tag davor geschrieben wurde und einschätzen kann, ob es wirklich gut war. Manchmal habe ich ein echt gutes Gefühl und dachte, oh, der Dialog ist ja, aber echt nicht schlecht. Am nächsten Tag lese ich ihn wieder und denke so, oh, was für eine Grütze. Wenn dann aber auch am nächsten Tag noch das Gefühl vorherrscht, oh, kann man machen, dann war es im Nachhinein gesehen ein guter Tag. Mhm. Aber zum Beispiel sind auch Tage schön, an denen ich selber lachen muss, was jetzt auch nicht so oft vorkommt, aber manchmal schon, ja, dass man oder wo Figuren Dinge machen, mit denen ich selber nicht gerechnet habe und die sich aber irgendwie logisch aus der Figur ergeben, die mich also selber überraschen und was dann natürlich wahrscheinlich für den Leser später genauso überraschend sein wird, weil wenn ich es nicht gesehen habe, dann konnte er es ja auch nicht sehen. Und das sind auch, ja, das sind schöne Momente, aber meistens schreiben halt sehr einsam und auch ein bisschen ja, quälend und man muss da irgendwie durch. Ne?
Das Leben des Schriftstellers. Sie haben jetzt noch 3,5 Minuten, bis Sie sich an den Schreibtisch setzen, wenn Sie heute auch so diszipliniert sind. Woran schreiben Sie gerade? Verraten Sie da was draus?
Nee, das kann ich noch nicht sagen, weil ich bin da so ein bisschen abergläubig. Aber es wird wieder sehr, sehr spannend.
Es wird auf jeden Fall spannend. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank fürs Gespräch und einen guten Schreibarbeitstag wünsche ich Ihnen für heute.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Alles Gute.
Ihnen auch, der Autor und Journalist Maxim Leo war das hier auf Radio 3. Nächsten Mittwoch, 8. April, ist er zu Gast im Radio 3 Kultursalon Ort und Worte bei Moderator Stefan Oschwart in der RBB Dachlounge. 19 Uhr geht's los, 8. April, Mittwoch, Eintritt ist frei. Sie müssen sich allerdings anmelden, das geht wie immer auf radio3.de. Und der Roman von Maxim Leo heißt, wie gesagt, Einatmen, Ausatmen, hat 256 Seiten, ist Mitte März bei Kiepenheuer & Witsch erschienen, Hardcover 23 Euro.